Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von den Fernsehballett Ultras, weil deren Mitgliedschaften machen überhaupt erst möglich, dass es uns immer noch gibt. Ultras sind also richtige Helden und richtige Helden bekommen natürlich extra Content und Mitbestimmungsrecht am Podcast und dann noch die ganze Folge als Video, denn sie retten den Podcast. Also sagen jetzt bitte alle, yay Ultras!
Yay Ultras!
So, und jetzt geht's weiter mit einer ziemlich sicher sehr guten neuen Folge.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die eine Million Legendary.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Knick, knick.
Sag mal, spinnst du?
Jetzt, Stefan, entspann dich mal ein bisschen. Was ist denn aus? Guten Morgen, meine liebe beste Freundin. Guck mal, wie niedlich du aussiehst. Ist das ein neues Computerlicht, was du benutzt, geworden?
10 Sekunden, bevor ich hier auf Aufnahme gedrückt habe, hast du gesagt, also hast du so getan, als würdest du eventuell mir erzählen wollen, wie du The Pit fandst, worüber wir gleich reden.
Ich habe das gemacht, was wir seit Jahren miteinander per SMS machen. Wir wissen beide, hallo, mein Name ist Sarah Kuttner und das ist...
Stefan,
jetzt sagst du noch schnell, genau, zusammen sind wir das kleine Fernsehballett, ja, und zwar seit gefühlt 80 Jahren etwa. Und seit 80 Jahren sprechen wir über Fernsehen, aber erst im Podcast. Der Deal ist, dass wir getrennt voneinander gucken und uns auf gar keinen Fall zwischendurch sagen dürfen, auch nur durch Smileys, wie wir die Sache, die wir gerade gucken müssen, finden. Das ist unser Deal und wir versuchen den beide ab und zu umgehen, indem wir einfach random diese Sätze sagen. Ja. Also dieses... Und dann weiß man aber nie, oh Gott, was meinst du denn jetzt? Ist das super gut oder super schlecht? Und das habe ich gemacht. Das ist ja ein Ritual bei uns.
Nee, du hast
mehr nicht.
Du hast völlig recht, außer dass wir das nicht 5 Sekunden vor der Aufnahme machen.
Und doch, doch,
sonst
doch.
Nicht, und dass ich sonst nicht so fragil bin. Ich bin so ein bisschen fragil auch.
Zwischenfrage, bevor ich frage, warum du fragil bist. Haben wir das jemals den Leuten erklärt? Haben wir denen schon mal geschrieben, dass wir uns ab und zu, nicht geschrieben, denen das erzählt, dass das wirklich unser Ding ist, dass du ab und zu, ach, wissen die schon?
Ja, ja.
Ja, okay. So, warum bist du fragile?
Weil ich irgendwie gerade erst aufgestanden bin und weil ich in Wien bin und deswegen auch an einem anderen Ort und das mit der Technik. Falls, also 2 Möglichkeiten. Entweder ich klinge top wie immer, dann hat Lennart, unser Lieblingstontechniker, einen super Job gemacht. Oder ich
Der macht ja immer einen super Job, der kann aber nicht zaubern, just saying.
Oh, dann lass es mich so formulieren. Dann hat Lennart gezaubert. Oder ich klinge nicht ganz so top wie sonst, dann liegt es daran, dass ich in Wien bin und in so einem Airbnb sitze und tatsächlich mein Mikrofon vergessen habe mitzunehmen und wir deswegen in
und auch noch nicht mal so Kopfhörer mit Mikrofon hast, deswegen sprechen wir einfach right into the laptop.
Into the laptop. Ich habe mich immerhin vorher informiert, wo bei meinem Laptop die Mikrofone versteckt sind, weil das sieht man bei so einem MacBook gar nicht.
Ich weiß auch nicht, wo das ist.
Siehste?
Aber ich habe ja auch ein Mikrofon. Ich bin wie ein richtiger Profi.
Sag mal, apropos Profi, meine liebste Podcast-Partnerin, hast du ein neues Licht auch, das dich da, oder strahlst du einfach von innen so?
Ach, jetzt hör doch auf. Von innen strahle ich nur Regelschmerzen? It's the time of the year, wollte ich gerade sagen. I wish, das wäre toll. Ne? Ah, ist wieder Januar, da habe ich Regelschmerzen. Und ich habe eben kurz noch überlegt, weil unsere ZuhörerInnen, vor allem die Innen, dass sich ja auch regelmäßig von mir anhören. Ne? Oh, ich habe PMS, oh, ich habe schon wieder Bauchschmerzen. Im Grunde wissen die komplett über meinen Zyklus Bescheid und ich frage mich, vermutlich auch nicht zum ersten Mal, weil wir es schon seit 80 Jahren machen, ob sich inzwischen der Zyklus der weiblichen ZuhörerInnen angepasst hat an meinen, so wie bei beste Freundinnen. Und, aber das habe ich vergessen zu recherchieren, ich wollte noch mal rausfinden, warum das eigentlich passiert, warum sich das anpasst aneinander und würde gerne mal die Katharinas da draußen fragen, habt ihr das Gefühl, dass sich eure Menstruation mal an mich anpasst? Dankeschön. Und ja, ich habe wirklich ein neues Laptoplicht. Jetzt mal ohne Quatsch, sieht man das, weil es ist super unschön, es ist wirklich hell und ich weiß nicht, ob es das worth it ist.
Ich glaube ja, man sieht sogar scharf das kleine Bild, was hinter dir, das Polaroid, was hinter dir an der Wand
hängt. Das hat doch mit der Lampe nichts zu tun, das hat doch mit der Lampe nichts zu tun.
Da wäre sonst gar kein Licht
mehr
hingekommen.
Raue Mengen der, ja, aber raue Mengen der Leute, die zuhören, denken, wovon reden der alte Mann und die alte Frau? Und dann können wir sagen, ja, wenn ihr Ultras wärt, wüsstet ihr das? Denn als Ultra kann man das ganze Ding als Video sehen, denn für die Leute habe ich jetzt auch die vielleicht 20 Euro für so ein Licht, soll ich dir mal zeigen? Das kann man nämlich an- und abmachen. Ist ein bisschen, Sari lebt ja günstig. Ah, das hier, ah, das strahlt die ganze Zeit in mein Gesicht. Ah, findest du gar nicht schlimm?
Nö.
Ich bin sehr lichtempfindlich.
Es macht auch nicht so richtig einen Unterschied, ob du es abnimmst oder da drauf setzt.
Ja, siehst du, das war gerade
schon.
Okay, dann guck nochmal. Das hier ist.
Ja, ich guck nochmal.
Warte, noch einmal merken. Beauty Light, von vorne, keine Schatten. Guck, wie jung sie aussieht. Normales Tageslicht, Sonnenlicht. Guck, wie hier die. Ich weiß auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich wollte es einfach mal machen. Nee, das sieht schon besser aus mit. Guck mal. Oh. Oh, wie sie glänzt. Als wäre sie gerade ein bisschen laufen gewesen. Doch, doch, doch. Ich sehe aus, als wäre ich gerade ein bisschen laufen gewesen. So, aber danke, dass du nachgefragt hast. Hi.
Hi. Na? Mach doch, kannst du die Kamera noch so ein bisschen höher machen, dass wir mehr von deinem Kopf sehen oder sollen wir deinen Kopf nicht?
Ich will nicht, dass man mehr von meinem Kopf sieht. Okay. Ich empfinde, ja, dass das kein guter Winkel ist. Der goldene Schnitt. Ist so ein ästhetisches Ding.
Du bist zum Friseur gegangen, hast gesagt, du möchtest den goldenen Schnitt.
So, Stefan, wir haben uns ja lange nicht gehört, stimmt's? Warum bist du noch mal in Wien?
Ich bin in Wien mal wieder beruflich, weil ich für jetzt.at noch mal.
Ach so, ist ja immer das Gleiche, fällt mir gerade ein.
Nee, ist nicht immer das Gleiche, es sind unterschiedliche Sachen. Ich bin auch dauernd aus verschiedenen Gründen in Wien. Ich wollte kurz noch mal, bevor wir jetzt noch ein bisschen privat plaudern, sagen, wir reden nachher über The Pit. Wir reden über Temptation Island und Sarah hat
What's in the Box?
Als große Game-Show-Aficionada einfach mal eine Why Folge von der neuen Netflix-Game-Show. Sag's nochmal.
What's in the Box?
Geguckt. Ja. Genau, und vorher reden
stimmt,
wir noch
ja, das machen wir. Im Ultrabereich ist das später, weil das meine Hausaufgabe war nämlich. Mhm. Ja, ich habe gar nicht, was, ich, wo waren wir denn? Es war gar
wir
nicht
waren
mehr
dabei,
viel privat.
Dass wir das jetzt zum Beispiel, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben, saßen wir im Zug und waren auf dem Rückweg von einem tollen Nachmittag im Filmraum in Hamburg mit einigen ganz tollen Ultras, die es geschafft haben, trotzdem im Wetter dahin zu kommen. Danke nochmal an all die, also einmal an all die, die da waren, aber auch an all die, die ganz rührende Nachrichten geschrieben haben, dass sie es leider nicht geschafft haben, weil das Auto eingefroren ist und weil dies und jenes. Also wir waren nur so drei Viertel oder zwei Drittel voll, aber die anderen haben alle herzzerreißende Nachrichten geschickt, wie traurig das ist.
Es war auch ein super krasses Wetter. Das war ja, unser ganzer Ausflug war davon ja geprägt. Eigentlich hatte der Mensch, der uns eingeladen hat, quasi, das war ja im Grunde, muss man es trotzdem sagen, es ist eine bezahlte Werbung, denn wir wurden eingeladen, für den Filmraum zu werben. Und das war super geil, ehrlich gesagt. Gerne sowas immer wieder, wie schön das war. Wie so ein freaking Wohnzimmer, wo man so denkt, cool, das ist auch ein bisschen, als würde man bezahlt werden, zu Hause zu sein. Also das war fantastisch, aber das Wetter war halt total furchtbar. Alles war super gut geplant, Zug, pipapo. Dann ging das mit dem Schnee nicht. Dann sind wir zusammen mit dem Auto hingefahren, was ich geliebt habe. Habe ich das letztes Mal alles schon erzählt? Nein, ne? Ich habe es geliebt, weil es wie so ein Ausflug, als wir früher an die Ostsee gefahren sind. Wir können ja sehr gut, du und ich, zusammen Auto fahren. Einfach so drei Stündchen, das hasse ich alleine sehr. Und mit dir liebe ich das. Und dann haben wir einfach gequatscht und so Sachen gegessen und so. Das war ganz toll. Aber nicht jeder ist da hingekommen, deswegen. Auf dem Rückweg hatten wir auch sehr viel Glück.
Bitte?
Auf dem Rückweg hatten wir theoretisch auch sehr viel Glück, weil wir den einzigen Zug des Tages, erzähl mal.
Wir dachten, wir haben super viel Glück, weil der Zug, den wir ohnehin gebucht hatten, fuhr und wir haben schön da reingesetzt und der war auch gar nicht so voll. Auch am Bahnhof war so nicht so viele Leute los, weil, glaube ich, Leute einfach aufgegeben haben, die Möglichkeit mit der Bahn zu fahren. Und dann saßen wir da ganz glücklich drin und dann waren wir hinter Stendal und dann blieben wir irgendwo in Rathenow oder irgendwie sowas an so einem winzigen Bahnhof stehen, weil vor uns ein Zug liegen geblieben war. Ich habe es jetzt ein bisschen in der falschen Reihenfolge erzählt. Wir saßen ganz vorne in deinem Lieblingsabteil direkt hinter dem Lokführer. Und wir standen
da, wo ich immer, habe ich diese Geschichte schon mal erzählt, wie ihr einen Zug gestoppt habt? Denn genau da habe ich da drin gesessen. Sorry, ich wollte nur einen Witz über mich selber machen. Mhm.
Und wir standen halt irgendwie kurz an diesem Bahnhof, wo wir eigentlich gar nicht zu halten haben. Und dann kam der Lokführer da raus aus seinem Kabuff. Original mit den Worten, ja, das wird jetzt eine Weile dauern.
Exakt so, das wird eine Weile dauern jetzt.
Was
man gerne hört auf dem Heimweg.
Exakt. Und es war tatsächlich so, dass ein Zug vor uns liegen geblieben ist und dann standen wir da rum und standen und es fuhr noch so ein anderer Zug neben uns, der dann auch so ein anderer ICE, der da auch nicht eigentlich halten sollte an diesem Bahnsteig. Und wir standen und standen und standen und es verzögerte sich alles. Und am Ende sind wir, also man kann es jetzt als dramatisch oder als nicht dramatisch erzählen. Es war für uns eigentlich relativ bequem, weil wir saßen da in der ersten Klasse. Und
dafür schämen wir uns nicht, Stefan. Nein, dafür schämen wir uns nicht.
Hatten es warm und kuschelig und wir haben noch ungefähr drei Stunden, hast du es auch geschafft, Essen zu bekommen, was du da bestellt hast. Und dann wurden wir aber irgendwann nochmal umgepackt. Dann wurde aus unserem Zug verwirrenderweise der Evakuationszug, hieß der so,
Evakuierungszug für die Leute, also, die... Ich habe es nicht verstanden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eher schlechte Laune, sage ich ehrlich.
Ja, und dann sind wir in den anderen Zug von den anderen Leuten und ja, dann sind wir so mit knapp 2 Stunden Verspätung. Es war so...
War nur 1 Stunde. Das war gar nicht, glaube ich, so schlimm. Es war doch nur 1 Stunde.
Nee, ja? Es war 1¾ oder so. Ich habe nur ein bisschen aufgerundet. Ja, naja, also ja.
Ja, aber grundsätzlich war das toll dafür, dass wir noch gar nicht wach waren, weil ja gerade erst neues Jahr war und so. Also das war wirklich ein Spitzentag, weil der so schön geflutscht ist und es so nett war. Und dann hatten die vor Ort tolles Essen aus so einem veganen Café und die Ultras, die reinkamen, das war wirklich, habe ich glaube ich auch vor Ort gesagt, wie Weihnachten irgendwie. Dann kommen die so, jeder kommt rein, jeder nimmt sich was zu essen, hey, geht's euch gut? Das war wirklich genau dieses parasoziale Ding, von dem wir immer reden. Also das war zauberhaft. Aber ich war trotzdem auch noch nicht ganz da. Es war meine erste Arbeit dieses Jahr und ich war auch schon so ein bisschen, so funktioniert Leben nochmal.
Naja, so richtig da bist du ja nie.
Nein, das stimmt schon. Und das überfordert mich übrigens tatsächlich gerade so ein bisschen die letzte Woche etwa. So, ich hatte ja davor wirklich wochenlang den Dezember und auch den Dezember vor allem, so ein bisschen Ruhe und Runterkommung und gar nichts machen. Und jetzt dieses nur so einfache Sachen wie, jetzt muss ich aber mit Penny noch zum Tierarzt und Rezepte abholen hier und dieser Podcast muss noch vorbereitet werden. Und auf einmal bin ich wieder in diesem Berufsleben drin. Also unterm Strich ist das nicht für mich gemacht, Stefan. Wirklich nicht.
Nein.
Ich bin wirklich schon wieder überfordert von meinem Leben und es ballert noch gar nicht.
Ja. Ich habe noch eine andere Bahngeschichte. Bahngeschichten sind ja ein bisschen langweilig, weil jeder inzwischen so viele hat. Weil die eigentlichen aufregenden Bahngeschichten, die man sich heutzutage erzählt, sind ja, ich bin in den Zug eingestiegen und bin pünktlich angekommen. Das ist ja das, wo alle sagen, what? Also die anderen Geschichten, so 2 Stunden irgendwo gestanden, sind ja eigentlich nicht mehr so aufregend. Ich hatte auf dem Weg nach München so einen tollen Zugchef, der dermaßen voll von Selbsthass und Bahnhass war. Und wir hatten halt, also wir kamen auch, es fuhr nur ein Zugteil und wir hatten dann irgendwie schon 20 Minuten Verspätung. Und dann waren wir irgendwann, das hat ihn, glaube ich, am meisten genervt, hinter so Lokalzügen und mussten, man sagt, glaube ich, gar nicht Lokalzügen, ich weiß, Nahverkehrszüge sagt man, und ich habe das aus dem Englischen gerade übersetzt.
Regional vielleicht?
Und Nahverkehrs, genau.
Naja, die Kleinbahn.
Und es waren viele verschiedene Sachen. Wir hatten am Ende nur irgendwie eine halbe Stunde, aber es sind viele Sachen zusammengekommen. Und diese Durchsagen von den Typen waren immer so, sie haben es wahrscheinlich nicht anders erwartet, sie kriegen heute wieder das volle Bahnpaket und so. Ich weiß auch nicht, warum wir nur mit einem Zugteil hier gefahren sind. Und ich glaube, dass der gehofft hat, dass man so auf so eine Art bondet, sein Bahnhass und unser Bahnhass. Ich glaube aber, es hatte den gegenteiligen Effekt. Man will dann eigentlich nicht noch so einen Typen haben, der auch super genervt ist von dem ganzen Stüssel.
Mich hat's gerade gekriegt. Ich war so, och Mann, das muss aber auch scheiße sein. Dann sitzt er da und das ist einfach der 5. Zug in Folge an dem Tag, an dem er sagen muss. Also allein, als wir in dem Zug saßen, wie oft die sich auch entschuldigen, auch müssen, aber wie oft ich gehört habe, bitte, wir hoffen auf ihr Verständnis, wo man so denkt, ja, es ist halt zu spät. Also aber eigentlich tut er mir leid, der kriegt ja dauernd aufs Maul, die können ja gar nichts dafür.
Das hat er sehr, sehr deutlich gemacht, dass er nichts dafür kann. Ja, ich habe der Fahrdienstleitung Bescheid gesagt, dass der Zug nach Wien auf uns warten soll. Aber ich habe das auch nicht zu entscheiden, was die da oben machen. Ich kann es nicht. Warum das andere Zugteil nicht bekommen? Keine Ahnung.
Aber das ist doch super. So ein Frustrierter in der Zwischenebene. Mir gefällt das gut. Ich hätte 2 Züge genommen, aber mich fragt ja keiner. Ist ja sehr wahrscheinlich, dass das überhaupt nicht stimmt, dass diese Entscheidung vielleicht falsch war, sondern irgendwelche anderen Sachen auch. Aber so dieses... Ich hätte schon auch gewusst, aber macht mal. Das genau spricht mir ehrlich gesagt aus dem Herzen. Kann sein, dass das meine Art wäre, so einen Zug zu moderieren. Sag mal doch, ne? Den Zug moderieren.
Ja, Sie können jetzt, wenn Sie nach Wien wollen, Sie können jetzt in Nürnberg aussteigen und hier wahrscheinlich 2 Stunden auf dem Bahnsteig warten. Oder Sie fahren mit uns nach München, dann müssen Sie aber 2-mal umsteigen und über Salzburg. Ich kann das auch nicht für Sie entscheiden.
Und bis dahin garantiere ich für nichts. Wahrscheinlich kommen wir zu spät.
Ja. Also, naja.
Oh, so, das wäre toll. Ich habe jetzt schon Lust, lauter so Bahnmoderationstexte zu schreiben. In so einem Zug, in dem noch alles stimmt, könnte man sagen, hi, herzlich willkommen, hier ist Essen, pipapo, Ankunft in Dingsi ist um 12, aber let's face it, bis dahin werden wir nie da sein. Weißt du, wenn noch alles in Ordnung ist, schon mal direkt von vornherein sagen, theoretisch ist in jedem Zugabteil eine Toilette, aber come on, gehen Sie einfach jetzt nochmal und dann später. Wir haben ein offenes Restaurant, Qualität, Semi, wissen Sie ja, angeblich ist alles da, aber bitte bestellen Sie nichts. Das wäre mein Ding.
Ja, ich bin nicht sicher, aber vielleicht müsste man das mal ausprobieren.
Ja, aber ich wollte ja schon immer Demotivationstrainerin werden. Irgendwo muss ich das Ding nochmal einbauen. Irgendwo kriege ich das hin, schlechte Laune aktiv zu verbreiten.
Naja, also.
So, mein Freund, wir müssen über Fernsehen reden. Es ist Sonntag, das wissen die Leute ja auch noch nicht, weil in Wien darf man immer nur Sonntags-Fernsehballett aufnehmen.
Was ist denn mit dem Anrufbeantworter?
Ah, ja, hau raus.
Wir haben schon so lange, du weißt gar nicht mehr, wie das vergessen. Geht.
Ja, vergessen. Ja.
Also, ist relativ viel, weil wir haben, glaube ich, auch schon länger keinen mehr abgehört. Ich habe also nicht böse sein auf mich, wenn ihr draufgesprochen habt und jetzt nicht dran seid, weil ich konnte auch nicht alle da reinpacken. Und ja, ich mache einfach mal.
Okay. Ich
hoffe, man hört was.
Hey, du hörst zu.
Ich höre was.
Ich weiß, du bist echt nett. Hier ist der Anrufbeantworter vom kleinen
Hi, hier ist Bernd und ich habe eine unpopular opinion. Und zwar habe ich geheiratet vor ein paar Jahren, den Namen von meinem Mann angenommen und finde es mega nervig, wenn Leute irgendwie so tun, als wäre es doch egal, wie sie mich anreden mit welchem Namen. Deswegen finde ich es total uncool, wenn ihr Moritz bleibt dran einen neuen Namen verpassen wollt. Und ich hätte noch eine Bonus-Unpopular Opinion für euch. Ich finde Raclette und Fondue total mies. Ich komme mir da immer vor wie ein Wellensittich, der seine das Elfkörnchen von seiner Stange abnagen muss, weil es sich ewig hinzieht. Und das Einzige, was geht, ist Käsefondue. Da kann man wenigstens gleich essen und muss nicht so nervig rumwarten. Das zermürbt mich.
Ich hatte ganz vergessen, dass wir diese tolle Rubrik aus dem Boden gestampft haben. Ich hatte wohl vergessen zu sagen, dass ich die Unpopular Opinion nie auf uns beziehen darf. Es ist nicht so, dass man jetzt hier, darum geht's nicht, sondern wir alle zusammen hassen Sachen, andere Sachen ab. Uns darf das nicht andere. Ich habe den Anfang nicht verstanden mit dem gemeinsamen Namen, was da sein Problem war.
Sein Problem ist, dass er hat geheiratet, hat deswegen einen neuen Nachnamen und findet es blöd, wenn Leute ihn mit den Alten ansprechen. Und deswegen findet er es auch blöd, wenn Leute Felix Bleibtreu Moritz nennen.
Ah, ja, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ich verstehe, was er meint, denn das ging mir nach dem Heiraten ehrlich gesagt auch so. Und ich habe einen komplizierteren neuen Namen und ich hatte auch das Gefühl, dass die meisten Leute trotzdem einfach Kuttner raufschreiben. Ich dachte, hey, das funktioniert so nicht. Ich habe das ja mit Absicht gemacht und jetzt macht euch bitte die Mühe. Ich glaube, sogar meine Schwiegereltern haben das eine Zeit lang gemacht, wo ich so dachte, hey, aber solltet ihr es nicht am besten wissen, ist doch euer Name. Vielleicht auch aus Respekt. Ja, verstehe ich. Und Raclette und so, wo ist nochmal der Unterschied? Lass uns über Käse reden. Wo ist nochmal, was ist nochmal das eine, was das andere?
Da hast du diese kleinen Förmchen, wo du Käse reintust. Und da gibt es diese große Aufregung immer, dass alle das falsch machen. Weil du tust in das Förmchen, wenn du es richtig machst, wie die Schweizer, machst du nur den Käse da rein. Und lässt den so anbrutzeln. Und hast dann, dein Gesicht ist schon wieder gut. Und hast dann so die anderen Sachen, die Gürkchen und die Kartoffeln oder sowas. Oder vielleicht machen die Schweizer das auch nur mit Kartoffeln, weiß ich nicht ganz genau. Und da packst du dann nur den Käse drauf. Und so die klassische deutsche ahnungslose Form ist ja, dass du erstmal dieses Förmchen schon vollpackst mit Gemüse, Fleisch, Kartoffeln und so eine ganze Kinderportion da drauf hast. Ja. Und dann obendrauf noch den Raclette-Käse und das Ganze durchbrutzelst.
Aber was ist daran falsch? Wann essen die Schweizer die Gürkchen und das Fleisch und so?
Das essen die unter dem Käse, aber die schmelzen in der Pfanne nur den Käse. Die brutzeln nicht bei der Gelegenheit.
Und wer macht den Rest warm?
Der ist schon warm. Ich weiß es auch nicht so genau.
Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich habe mal beim Per Kussmark, kennen wir ja alle,
ja,
in dessen Raclette-Schuppen La Raclette gegessen. Wow, das war eine Menge Raclette in einem Satz. Und das war geil und nicht so, wie du gesagt hast. Der wurde da so, ich weiß auch nicht, okay, aber ich liebe das, weil das so ein bisschen wie Puppenküche ist, weil man so ganz klein essen kann. Ich finde so einfach Sachen nur in Käse machen, finde ich unattraktiv. Aber das genau ist das andere, ne? Fondue.
Nein, naja, also Fondue ist ja sonst eigentlich so in entweder Fett oder heißer Brühe oder sowas, so Fleischgarn.
Ach so.
Also der Vorwurf von dem Mann, den ich mich jetzt kaum traue, Sebastian zu nennen, ist ja, dass man das halt alles sich mühsam erst selber zusammenbasteln muss.
Ja.
Und das einzige Gegenbeispiel ist Käsefondue, wo du einfach Brot, Käse, das ist schon Käse, von dem ich schon sehr, sehr zufrieden. Ich habe hier bei unserem gemeinsamen Freund Michalis in Wien, habe ich kurz vor Weihnachten, der hat Käsefondue gemacht. Es war super. Käse, also insofern.
Also ich mag Käsefondue nicht, zu wenig Zutaten. Ist mir einfach nur Käse und Brot ist jetzt auch wie eine Käsestulle, weiß ich auch nicht. Bei Raclette habe ich das Gefühl, ja geil, Buffet, hier noch ein Scampi, da noch so. Aber ich verstehe, was Bernd Sebastian meinte mit, dass er das Gefühl hat, sich jeden einzelnen Dingsi erobern zu müssen. So fühle ich mich immer oder früher, wenn ich mit sehr viel Hunger auf so Promi-Partys gehe und die mit so Flying-Buffet um die Ecke kommen. Und man so Leuten hinterherrennen muss für eine Scheibe Currywurst und noch eine Scheibe Currywurst. Ich will einfach, ich will bingen, Alter. Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den wir uns da einigen können und sollten mit Bernd.
Und sonst können wir auch einfach unterschiedlicher Meinung sein.
Ja, ja, klar.
Hallo, hier ist eine sehr, sehr verschnupfte Josephine Katharina, die gerade eine super schöne Doku auf Prime gesehen hat. Und ich glaube, sie könnte Stefan gefallen, wegen dem Anteil der Natur, des Reisens und weil er niedliche Tiere mag. Und für Sarah könnte das was Psychologisches sein. Es ist Wildcat auf Amazon Prime. Guckt euch das gerne mal an. Ich glaube, das könnte euch sehr gut gefallen. Hier sitzt des Nachts eine verschnupfte Josephine, die total viel heult, weil es super emotional ist. Ich freue mich, wenn ihr es besprecht. Danke und ich finde euch ganz, ganz toll. Das war mein erstes Mal auf dem Anrufbeantworter. Ich hoffe, es war nicht zu schnell.
Jetzt habe ich direkt das Gefühl, wir müssen das gucken, no matter what. Weil die Josephine zweimal gesagt hat, dass sie verschnupft ist und das so toll war. Hast du auch das Gefühl, ich habe direkt so emotionalen, also angenehmen, aber emotionalen Druck.
Ja, Milcheinschuss, dachte ich, hast du gleich. Oder kriegt man...
Ja, nee, da auch so ein bisschen. Ja, doch ein bisschen. Sollen wir das machen? Ja, ne?
Ja, klar. Und war nicht zu schnell.
Okay, nee,
schnell ist check. Gut.
Nee, war alles fein gemacht.
Hier. Ich habe die Tage eine wunderbare Reportage gesehen. Naja, Reportage ist zu viel gesagt, Quatsch. Dokumentation auf Arte. Die Mythen der Wikinger. Die Reihe erzählt also die Geschichte von allen nordischen Göttern bis zur Götterdämmerung und auch über das Nibelungenlied abgeändert. Die ganzen Sagenwelt der Edda. In einer wirklich schönen Machart, wie ich finde. Und natürlich auch über Odins Raben, Hugin und Munin.
Klar.
Wo ich auch wieder bei dem Krähen-Thema wäre. Vielleicht für Sarah interessant. Ich hatte euch das geschickt, vielleicht habt ihr es gesehen. Diese super tolle Erfindung in Schweden, glaube ich, mal wieder. Skandinavien, wo die Tiere dazu abtrainiert wurden, die Impel, also Impel, Zigarettenstummel von der Straße aufzusammeln und in einen Automaten zu werfen. Und dafür kriegen die Futter. Wie toll ist denn das? Ja.
Huri, ich war zwischendurch, das war mir ein bisschen zu fachchinesisch. Klar, die ganze Sage der Edda, weiß man ja, hier Nibelungen, Pipapo. Ja. Und dann in meinem Kopf gradete ich mich peu à peu runter. Ich dachte am Anfang noch, okay, Wikinger, easy, Vicky und die wilden Zöpfe, so. Und dann ging es immer weiter nach unten mit meinem Wissen. Und ich dachte, jetzt, dann war ich kurz eingeschlafen, aber bei Krähen hatte es mich wieder.
Kennst du diese Videos? Also es sind nicht nur Zigarettenstummel, sondern auch Müll. Also dass die so Müll aufsammeln und das dann da reinwerfen und dann kommt da Futter raus an der anderen Seite. Für die Krähen.
Ja, man kann ja Krähen auch beibringen, deswegen darf man die in Amerika ja nicht halten als Haustiere. Man kann denen beibringen, Geld zu klauen. Habe ich auch schon TikTok gesehen. Das ist ja alles nur Konditionierung. Wenn da, hier ist eine Münze, wenn du die hier hinbringst, kriegst du Futter. Das ist super geil. Die sind halt so schlau wie Siebenjährige. Wir sollten die noch mehr nutzen, dass sie generell die Straßen putzen und Rewe-Einkäufe für einen erledigen und so. Mhm.
Ja.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist eine Tina Katharina. Es ist Silvester heute. Nur zur zeitlichen Einordnung.
Guten Rutsch.
Ja, es haben bestimmt ganz viele mitbekommen, dass Friends abgesetzt werden sollte auf Netflix. Habe ich natürlich auch mitbekommen. Als großer Friends-Fan habe ich dann angefangen, in den letzten Wochen nochmal alles wegzubingen, was ging. Bin dann gestern Abend von einer Familienfeier nach Hause gekommen und wollte die letzte Staffel einläuten. Habe doch den Abspann von der letzten Folge aus Staffel 9 mitbekommen.
Oh Gott, das ist so aufregend jetzt.
Dann war es auf einmal fertig.
What?
Alles war weg, es gab keine neuen Folgen. Und da haben die das einfach schon zum 30.12. eingestellt und nicht zum 31.12., wie ich dachte. Deswegen bin ich hier gerade voller Hass und Wut. Und sende ein riesen Auftragshasspaket an Sari. Die kann das bestimmt für mich übernehmen mit genauso viel Emotionen.
I think I can take it. Ja, super, Asi. Auf der anderen Seite, ich habe ja dafür gesorgt, dass mir das nie passieren wird, indem ich auf dem einen oder anderen Weg alle Folgen auf meinem Computer habe, im Grunde.
Dem einen durch oder anderen diverse Weg.
Guck das noch auf die DVDs, die ich gekauft habe, gucke ich oft mir noch an. Ja, aber ich kann total kapieren, wie beschissen sich das anfühlt. Und dürfen die das oder hat sie das nur falsch verstanden? Dürfen die das einen Tag vorher machen? Und ist es nicht sowieso dann bald demnächst woanders, auf einem anderen Streamingdienst?
Also ich habe nachgeguckt, es war jetzt, also als ich das nachgeguckt habe, irgendwann Anfang Januar, war es wirklich nirgendwo zu gucken. Und was heißt, dürfen die das? Erstens dürfen die ja, was sie wollen. Und wahrscheinlich haben die sowas gesagt wie, am 31. schalten wir das ab. Und Netflix dachte morgens um 9 und die lieben Katharinas dachten abends um 12, was weiß ich.
Ja, also was ich empfehlen kann, ist auch noch mal umzubingen. Ich habe jetzt ja, weil Friends habe ich schon seit Jahren gar nicht mehr gesehen. Vielleicht bin ich deswegen nicht so berührt. Aber Christoph und ich machen jetzt, ich glaube, meinen 6. oder 7. Rerun von New Girl. Habe ich aber auch seit 7 Jahren, glaube ich, nicht mehr gesehen. Und das fetzt total, weil ich kaum noch was weiß. Und ich bin ja auch immer wieder bei Modern Family dabei. Also diese beiden Sachen machen uns gerade glücklich. Und Friends brauche ich gerade nicht mehr so dringend. Also einfach neue Binges suchen.
Aber ansonsten sind wir super empört und unterschreiben sofort alle Petitionen und
Hungerstreik. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich wette, die kriegen dafür vermutlich wirklich super viel Stress, weil das ist ja das Emotional Support T-Shirt von allen Leuten auf der Welt. Da werden schon genug Leute sagen, sag mal, spinnt ihr, wozu soll ich denn jetzt noch Liebeskummer haben? Ich nehme an, das wird die Welt für uns übernehmen.
Okay.
Hier ist Julia Katharina. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet und ich weiß, ihr mögt Nachrichten aus dem Auto nicht, aber ich fahre seit 4 Stunden durch die Republik und höre dein Buch, Sarah. Und auch wenn ich weiß, dass du darauf nicht antwortest und es einfach nur aus mir heraus jetzt impulsartig einfach kommen muss. Ich bin inzwischen auf dem Berliner Ring. Ich halte es nicht mehr aus. Ich höre diese Chatverläufe und ich möchte ins Lenkrad beißen. Und ich bin dir gleichzeitig so dankbar, denn auch wenn ich mit Love Scammer noch keine Erfahrung hatte, glaube ich, gibt es ganz viele Frauen, die einfach mit solchen Männern, mit solchen toxischen Männern schon zu tun hatten. Und dass du das so detailliert aufgeschrieben hast und uns daran so sehr teilhaben lässt, egal ob es fiktiv oder die Wahrheit ist, das ist auf jeden Fall die Realität. Und ich bin so dankbar, dass es alle Welt lesen kann.
Ich weiß auch nicht, wie es dieses Lob in dieser Länge auf den AB geschafft hat. Da muss irgendwer, muss da gepennt haben.
Aber hat mich echt voll gekriegt, auch wegen der Müdigkeit, weil ich eh so ein bisschen müde bin, dachte ich gerade, oh stimmt, ich hatte ja auch noch dieses Buch geschrieben. Ich habe das wirklich literally gar nicht mehr auf dem Schirm schon wieder, weil die Lesungen noch nicht losgehen. Und jetzt hat es mich tatsächlich kurz unvorbereitet erwischt. Also aber sehr schön. Vielen Dank, das ist ein tolles. In meiner Vorstellung fährt sie seit 4 Stunden, obwohl sie schon seit 2 da ist, weil sie das Buch weiterhören will. Inzwischen bin ich auf dem Berliner Ring. Ist mir jetzt wurscht, bis München ziehe ich durch. Das muss zu Ende gelesen werden. Diese Vorstellung, dass jemand da immer im Kreis fährt, damit er noch nicht aufhört. Also vielen Dank, Katharina. Hat mich sehr gerührt. Ich werde dann ein bisschen weird bei Komplimenten. Ich liebe die sehr, natürlich. Kann aber literally überhaupt nicht damit umgehen. Insofern sorry, dass ich, du bist sicher ultra jetzt, du immer kleiner geworden bin in meinem Sitz. Dankeschön, ciao.
Hallo ihr Lieben, hier ist Katharina Mell. Habt ihr gesehen, dass auf Arte Twin Peaks wieder läuft? Ich weiß nicht. Ich fand es sehr toll, besonders den Soundtrack. Jetzt habe ich nochmal reingeschaltet und habe mir gedacht, boah, die haben sich aber ordentlich Zeit gelassen früher. Meine Güte, was sind unsere Köpfe verseucht an Geschwindigkeit. Alleine der Vorspann war es total beruhigend ist, diesem Vorspann irgendwie zuzugucken. Und dann denkt man sich, ja, kann jetzt auch mal losgehen langsam.
Hast du Twin Peaks gesehen?
Nee, nie. Und da hat immer das Gefühl, das sollte ich jetzt aber mal gesehen haben. Und ich glaube, ich habe das tatsächlich noch auf DVD vielleicht vor 20 Jahren mal versucht. Und ich glaube, es war mir da schon ein bisschen langsam. Und das ist so lustig, dass ich sage, denn wir haben aus Versehen, also Christoph hat eine Doku, diese David Lynch-Doku gesehen, die vielleicht auch auf Arte, AD, irgendwas, ADTEK ist. Und da gab es halt auch viele so Ausschnitte und Kram. Und da haben wir auch nochmal gesagt, ey, wir müssen das eigentlich nochmal sehen, das ist ja so super legendär. Und jetzt, wo die Katharina das sagt, ich glaube, ich fand ja schon 6 Feet Under, unsere Lieblingsserie von vor 50 Jahren, sowas von zu langsam jetzt im Nachhinein. Aber so wird jetzt auch Fernsehen gemacht, ne? Habe ich neulich irgend so ein Interview gesehen, dass die Leute einfach einberechnen, dass wir nur 10 Sekunden dabei. Deswegen ist der ganze Schissel so übererklärt, weil die alle Angst haben, dass wir sonst abschalten. Und we would.
Nee, nicht abschalten, weil die alle das machen für Leute wie dich, die nebenbei aufs Handy gucken.
Ja.
Also ja, es geht gar nicht ums Abschalten, sondern es geht darum, dass Leute gar nicht hingucken, ob da jemand gerade in Tränen ausgebrochen ist und dass deswegen jemand anders sagen lässt, guck mal, die Gisela ist gerade in Tränen ausgebrochen. Die weint bestimmt also wegen Folgendem, was gerade passiert ist.
Du hast vollkommen recht, aber du besprichst im Grunde auch dich. Du kannst mir nicht erzählen, dass du ernsthaft auf einem Sofa sitzt und einfach nur gerade ausstarrst in einen Fernseher, ohne währenddessen zu twittern oder zu TikToken.
I do.
Okay, dann möchte ich Danke sagen an die Leute, die das für mich so machen. I appreciate, wenn jemand sagt, die Gabi ist übrigens gerade traurig. Hast du Twin Peaks gesehen?
Ja, mit so ein bisschen Verspätung. Also nicht als das so ja, ganz wie der klassische Niggemeier. Ich gucke das nicht, wenn das der große Hype ist, sondern wenn alle das schon gesehen haben und ich denke, ja, okay, vielleicht schaue ich es mir mal an. Und ich glaube, ich fand es eine ganze Weile ziemlich gut. Das ist schon, also diese Kategorie so blöd muss man gesehen haben. Natürlich muss man nichts gesehen haben, aber es ist schon wirklich so ein Klassiker der Fernsehgeschichte. Also man kann das schon mal. Man kann sich das schon mal angucken. Ich glaube, es war wirklich auch damals schon langsam. Und was nicht so richtig meins, ist halt dieses ganze Surreale daran. Ich habe es halt gerne, wenn Dinge dann irgendwann erklärt und aufgelöst werden. Und David Lynch hat es halt immer weitergedreht.
Kurze Idee, sollten wir das einfach mal gucken?
Ja.
Also im Sinne von 2-3 Folgen, um einfach genau zu gucken, wie geil, vielleicht ist das generell eine gute Rubrik, wie geil ist heutzutage eigentlich noch?
Ja, gerne.
Ja, dann lass doch Twin Peaks machen.
Und ich war dann irgendwann in der zweiten Staffel war ich dann auch raus, aber da ist auch allgemein irgendwie die Meinung, dass es nicht mehr so. Also ich glaube, wenn, dann muss man eh nur die erste gesehen haben.
Ich weiß überhaupt nicht mehr, was da war, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich auch Bock, da nochmal ein bisschen reinzugucken. Und wenn jetzt gerade diese David Lynch-Doku irgendwo läuft, können andere Leute sich die ja noch on top angucken. Dann passt das gut. Wir sind zu lang, ne? Wie ich
auch. Hallo, ihr Lieben, guckt doch mal bitte in der ZDF-Mediathek. Welke und Pastewka. Eigentlich seid das ihr beide. Also so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Deutsche Fernsehgeschichte der letzten 60 Jahre oder so. Gerade ist hier, ich gucke gerade die aktuelle Folge Kochen mit Alkohol, die deutsche Hausfrau. Und das ist herrlich.
Ja, hallo. Ich wollte nur ganz kurz ein paar Pferde mit in die Show holen. Oh. Und zwar habe ich hier ein süßes kleines Fohlen. Oh. Dann so ein Wallach und dann so eins, das ganz gerne sich hinlegt zwischendrin. Vielleicht schon etwas älter, weiß ich nicht genau, aber hört sich so an.
Hallo.
Ich bin durch so viele Emotionen gegangen.
Es könnte sein, dass ich da was erklären muss. Ich nehme an, das war mein Wiener Freund Henrik, der schon mal Pferde auf unserem Anrufbeantworter hat tröten lassen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen auch sein Protest dagegen, weil ich wohl in unserer Folge im Filmraum, als du dann deine Pferdegeschichte erzählt hast, habe ich wohl wörtlich sowas gesagt wie ich kann zum Thema Pferde nichts beitragen. Was der totale Affront ist, weil ich von Henrik und Patricia eine Pferdedecke zu Weihnachten bekommen habe. Und nämlich eine Decke. Wir hatten so eine lange Diskussion irgendwie, die man jetzt vielleicht auch nicht im Detail nacherzählen muss, was eigentlich eine Pferdedecke ist. Ist eine Pferdedecke etwas, womit Pferde zugedeckt werden? Oder aus Pferdehaaren? Unklar, bis heute unklar.
Oder sind Pferde drauf?
Auf meiner ist ein von Patricia handgestickter Pferdekopf drauf. Und ich möchte mich in aller Form entschuldigen, dass ich gesagt habe, ich hätte in der Winterpause nichts mit Pferden erlebt. Ich habe sowas von mit Pferden.
Und das war sein Protest, glaubst du?
Ja, keine Ahnung, weiß man nicht.
Also pass auf, die verschiedenen Emotionen, durch die ich gegangen bin, ist, dass ich das recht schnell auf dem Schirm hatte, dass das der war, aber noch nicht so schnell, denn als er gesagt hat, ich möchte jetzt ein paar Pferde ins Spiel bringen, hier ist ein kleines Fohlen, war ich sofort, what? Wir haben jetzt alle ein kleines Fohlen, der steht neben einem kleinen Fohlen, gleich macht das ein Geräusch, dann hat er das Geräusch gemacht und ich dachte, ist das das Geräusch, was kleine Fohlen machen? Und dann ist mir aufgefallen, dass es augenscheinlich nicht um echt, dass wir jetzt kein kleines Fohlen haben, sondern dass wir nur Geräusche nachmachen. Und da war ich nicht so überzeugt von den verschiedenen Geräuschen, ob das stimmt. Aber da ich jetzt ja Pferde kenne und ich war schon wieder Kacke schippen da vor ein paar Tagen, weshalb ich auch angefangen habe, mir Videos anzugucken nochmal über Körpersprache und Pferde, weil das eine Pferd hat, ich kann das nicht, gemacht, während ich vor seiner Nase Heu geschaufelt habe. Und ich war nicht sicher, ist das ein bitte geh weg, du stresst mich ein bisschen oder hi, ich kann dich gut leiden. Deswegen bin ich gerade wieder tief im Pferdebusiness drin und war zu emotional.
Entschuldige, kannst du das jetzt mal auflösen? Was ist es denn
von beiden? Es ist ein Zeichen von Entspannung, wird oft beim Fressen gemacht und hatte ihmchen auch beim Fressen gemacht. Aber ich hatte diese Heugabel direkt vor seiner Nase und ich dachte, vielleicht hat der Angst vor mir. Und das ist so ein Zeichen, ist es aber nicht. Beschissen ist wirklich, wenn die angespannt werden, wenn irgendwie harte, große Augen und wenn die Ohren ganz nach hinten gehen, dann sind die angry. Angry Horse.
Und du darfst Heugabeln halten ohne elterliche Aufsicht?
Wenn ich dafür Kacke wegschippe, vertrauen Leute mir genug, als dass ich das machen darf. Und ich habe das Pferd ja nur 2-3 Mal gepiekst damit.
Okay.
Stimmt's gar nicht.
Hallo, hier ist Janine, Katharina. Ich wollte nur kurz sagen, Stefan, zu deiner Frau, die du dabei hier TikTok immer siehst mit den Haare schneiden, die große Brille auf hat. Du musst mal drauf achten. Im Moment ist sie aus meinem Algorithmus leider wieder raus, aber du musst mal drauf achten. Die sagt am Schluss immer sowas wie, da freue ich mich drauf. Also da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Das ist immer der gleiche Satz und sie betont es aber immer so, als würde sie sich jetzt wirklich am meisten darauf freuen. Das musst du anschauen und danach kannst du den nicht mehr gucken. Dann wollte ich euch noch empfehlen The Residence. Das ist so eine Detektivserie, läuft auf Netflix. Und die eine von Orange is the New Black ist dabei, die da die Crazy Eyes spielt.
Ich liebe Leute, die uns hören. Ohne Scheiß, ihr seid alle einfach krasse Nerds. Und schön am Ende nochmal so einen klassischen Fernsehballett droppen. Die eine von dir, die mit dem Dingsy, Mann, ihr seid unsere Kinder. Das sind unsere Gene. Das sind die Momente. Und jetzt du, Stefan. Das war eine Nachricht für dich.
Aus dem Archiv. Okay. Und ich habe eine Entengeschichte, die nicht KI ist. Und zwar hat das Gebäude von RTL in Köln so ganz viele Innenhöfe, wo man auch nicht reinkommt. Und offensichtlich haben dann Enten, die da in der Nähe sonst gewohnt haben, im Park oder am Rhein, gemerkt, dass das prima Orte zum Brüten sind und haben dann angefangen, da zu brüten. Also es waren mindestens mehrere Enten, die auf die Idee gekommen sind. Und teilweise konnte man noch in diese Innenhöfe nicht rein, sondern nur so als Gärtner- und Hausmeisterpersonal. Und dann war aber das Problem, dass die Entenküken dann irgendwann raus mussten und aber noch nicht genug fliegen konnten, um da rauszukommen. Und deswegen gab es dann, ich weiß nicht, ob intern die geschult wurden oder ob die extern kamen, gab es Entenbeauftragte, die die Entenküken dann einsammeln mussten, um sie rauszubringen, zurück in den Park. Und die andere Ente, die hat in der Kantine, es gab einen Außenbereich von der Kantine, auch in so einem Innenhof gebrütet, also einer Kübelpflanze. Und dann haben sie die Kübelpflanze mit Flatterband abgesperrt, damit die Ente da in Ruhe brüten konnte. Das ist die Geschichte von den Enten bei RTL. Sie ist wirklich wahr.
Geil, wie cool, wie wir auch, also sowohl bei mir, aber gleichzeitig bei Anne zu etwa gleichen Zeit, und das erklärt vielleicht, ob sich unsere Zyklen alle angleichen aneinander, der Milcheinschuss stieg. Am Anfang war es noch so ein bisschen, ich habe eine Geschichte, keine KI. Und dann je mehr sie dann von Küken sprach und dann ich auch angefangen habe, zu machen. Am Ende, hört euch das nochmal an, spult das nochmal zurück, Menschen. Am Ende war Anne richtig ganz knöterig und niedlich. Ach, Anne und ich, ne? Ich will den Job haben, dass hier muss jemand Küken einsammeln. Weißt du noch, wie dieser Rehkitz-Einsammler bei irgendeiner Sendung, die wir gesehen haben? Ich wäre gern beruflich da für eine Sendung, die du sehen musstest, glaube ich. Wie cool wäre das, wenn mein Job wäre, einfach Tierkinder jeglicher Art von abzuholen und an einem schöneren Ort wieder abzusetzen. Und vielleicht nicht vollzählig, weil manchmal gehen ja welche verloren auf dem Weg. Das will ich beruflich machen.
Okay, ich wüsste nicht, was dem entgegensteht.
Stimmt.
Ja. Ich habe zwischendurch, hast du gemerkt, einfach ein bisschen schneller gemacht, weil es schon so lang war. Und dann,
ja, ne? Ich antworte auch immer, ich hatte diesmal auch so das Gefühl, es ist eigentlich mein Job, dass ich dann immer darauf antworte. Vielleicht musst du auch mal antworten, obwohl du es schon vorher gehört hast. Du gibst mir immer freundlicherweise den Vortritt, aber du darfst auch Meinungen haben.
Ja, habe ich, glaube ich, also, ja.
Hast du?
Hab ich.
Na, dann ist gut, Stefan.
So, ich schaue jetzt in meine Notizen, ob ich noch irgendwas sagen wollte, bevor wir jetzt endlich zum Fernsehen kommen.
Selbst wenn, machen wir.
Ich hätte noch was, darüber können wir gleich noch im Darkroom reden. Ich wollte die Telefonnummer von unserem Anrufbeantworter mal sagen. 030 68 wie die Generation, 40 wie die Räuber und 1937 wie so das Geburtsjahr von irgendwelchen Leuten. 68, ja. 40, 1937 in Berlin. Nur weil es vielleicht zwischendurch mal Verwirrung gab.
Ich liebe, dass du einfach mein das Geburtsjahr von irgendjemandem wird schon geboren sein, dem Jahr übernommen hast.
Ich weiß. Dieter Thomas Heck und habe ich vergessen.
Nein, Manfred Krug und Peter Lustig, glaube ich.
Peter Lustig.
Es war schon auf mich eingemerzt.
Ja.
Womit fangen wir an? Wir hätten The Pit oder Temptation Island?
Lass uns mal mit The Pit anfangen. Willst du oder soll ich?
Okay. Auf jeden Fall du.
The Pitt ist eine Krankenhausserie, die jetzt auf dem gerade neu in Deutschland gestarteten HBO Max Streamingdienst startet, weil wir ja noch nicht genug Streamingdienste haben, die wir abonnieren müssen. Da laufen, glaube ich, in Zukunft wirklich auch alle HBO-Serien. Also wir müssen, glaube ich, fast nicht mehr Wow gucken, wenn ich es richtig
aufschreibe. Ich wollte dich gerade kurz unterbrechen, um das zu fragen, weil ich musste natürlich, wie wir alle, mussten da jetzt ein neues Abo abschließen. Und dann, mein Deal ist inzwischen wie bei Klamotten, ey, dann muss aber jemand anderes gehen. Und ich habe genau das überlegt, ey, weißt du was, dann mache ich jetzt, ich mache mein Wow-Abo weg und nur noch für große Sachen hole ich mir das. HBO ist doch eh geil. Ich habe mich jetzt da nicht durchgeguckt, ob da coole Sachen sind, aber ich war ein bisschen excited auch und dachte, mögen wir doch.
Genau, spielt, okay. Sind 15 Folgen in einer Staffel, es gibt inzwischen zwei Staffeln, spielt im Pittsburgh Trauma Medical Center, was der Spitzname dafür ist, so The Pitt, und ist einerseits eine klassische Krankenhausserie, sehr schnell, sehr viel Action, und das Besondere ist, dass es so mehr oder weniger in Echtzeit spielt, das heißt eine Folge, die so, weiß nicht, 50, 45 Minuten lang ist, schildert eine Stunde Zeit, Spielzeit da. Und nach 15 Folgen hat man im Grunde einen kompletten Arbeitstag nur durch. Hauptperson ist Dr. Robbie, Michael Rabinovich, gespielt von Noah Weil, den außer mir alle schon kennen aus Emergency Room. Stimmt, oder?
Ja, Christoph hatte sofort so, nee, den kenne ich, aber ich weiß weder dessen Namen noch, woher ich den kenne. Und ich meinte zu ihm, ja, der sieht aus wie jemand, von dem wir beide gerade nicht wissen, wer es ist, aber der ist das nicht. Und dann haben wir irgendwann gegoogelt und ich hatte diesen Moment. Mhm. Der eine, der nicht George Clooney ist, war das bei Emergency.
Und das ansonsten, assi. Was?
Es ist total assi, das zu sagen. Der war ja genauso wertvoll wie George Clooney, aber aus dem einen ist halt was Krasses geworden und aus dem nicht. Aber die waren, glaube ich, beide die Hauptdudes bei Emergency Room.
Na, und der hat, heißer als der andere. Der hat jetzt immerhin auch den Golden Globe für beste Hauptdarsteller in einer Fernsehserie Drama bekommen. Und die Serie hat auch beste Drama-Serie bekommen. Und ich glaube, sonst muss man jetzt, glaube ich, inhaltlich gar nicht so viel sagen, raue Mengen Personal. Es sind so ein paar Klassiker, dass Dr. Robbie an diesem Tag, den wir da komplett verfolgen, besonders schlecht drauf ist, weil das der Todestag ist von seinem Mentor, der vor 4 Jahren irgendwie im Zusammenhang mit Covid gestorben ist. Ich finde, so ein anderer Klassiker ist noch, dass du halt so Medizinstudentinnen und Studenten und Praktikanten und sowas rumlaufen hast, die einerseits so für Drama und so ein bisschen Comic Relief auch sorgen und andererseits aber auch ein guter Anlass sind, immer irgendwelche medizinischen Prozeduren zu erklären. Extrem viele Fälle, extrem schnell durcheinander. Es gibt auch nicht so eine ganz klassische, abgeschlossene Geschichte, so nach dem Motto pro Folge gibt es einen Fall, sondern es klappt alles rüber. Es kommen, tauchen neue Leute auf, es verschwinden Fälle wieder, es sterben raue Mengen Leute. Es gibt relativ viele Szenen, bei denen ich die Hand vors Gesicht halten muss, weil da, also es ist jetzt nicht krass voll davon, aber es kommen immer schon mal so, ich sag mal so eine pro Folge, so eine Operation im Detail, die ich jetzt so nicht sehen müsste, aber ja.
Oh, das ist so toll, dass du es sagst, weil ich habe gestern beim Gucken noch gesagt, also als es als die erste KI-Wunde übrigens, also ich bin nicht sehr beeindruckt und darüber möchte ich gleich reden, aber als die erste KI-Wunde gezeigt wurde, dachte ich sofort, wow, Stefan wird so hart hassen, weil das magst du ja gar nicht. Und dann gibt's ja, das kann man schon mal spoilern, auch einen Moment, wo irgendein Typ aufs Gesicht gefallen ist, glaube ich, und sagt, er kann nicht so gut atmen und ihm dann von innen, dessen Gesicht ist quasi nach innen gestülpt. Und der Arzt greift ihm dann mit der Hand in den Kiefer und stülpt das wieder nach außen. Also es gibt so ein paar krass beeindruckende Sachen, die nicht, genau wie du sagst, nicht so oft vorkommen, dass man denkt, okay, I got it, sondern man wird jedes Mal trotzdem kurz nochmal überrascht worden. Haben wir das gerade gesehen? Sollten wir das sehen? Ja, das hast du, ne? Die Wunden.
Naja, aber im Sinne von, ich kann mir das wirklich nicht angucken, aber dann gucke ich das halt nicht an. Also es ist jetzt nicht so voll davon, dass ich sage, deswegen kann ich die Serie nicht sehen. Also es ist okay und ich glaube, wenn man eine Krankenhausserie sehen will, dann will man das
dann
vielleicht
möchte auch
sehen.
Man das.
Also das ist jetzt, ich stelle einfach nur fest, für mich ist das nichts, aber das wäre jetzt keine Kritik an der Serie.
Ja.
Wie findest du es denn?
Ich habe mir nur drei Sachen aufgeschrieben und nur anderthalb Folgen gesehen. Die erste Sache ist, du kannst ja mal raten, wobei, nee, ist nichts davon gibt's zu raten. Der erste Stichpunkt ist der Wendler. Der zweite Stichpunkt ist KI-Wunden und der dritte ist, ich langweile mich. Und that's it basically in a nutshell. Also der Typ sieht am Anfang, der Noah sieht ganz am Anfang aus wie der Wendler. Es gibt mehrere Momente, wo ich denke. Doch, mit der Nase. Der hat eine Wendlernase und der hat auch so ein bisschen so Haare wie so ein Bürstenschnitthaare. Glaub mir, Christopher hat gesagt, ja, genau. Und dann zählt das. Die erste Wunde, die man sieht, ist eine KI-Wunde und das nervt mich richtig, weil es gibt coole Arten, fiese Wunden zu zeigen, dass selbst ich denke, Irgendwie wird da was auseinander. Okay. Irgendein Arm oder irgendwas, wo man so ein Sehnen sieht. Und ich dachte so, nee. Ist wahrscheinlich, und ist doch auch vollkommen irrelevant. Also, aber das ist mir nur so aufgefallen gleich am Anfang und es langweilt mich einfach sehr. Super, super, super sehr. Weil, genau, also du hast es so toll beschrieben. Genau da, wie du das beschrieben hast, so ist das. Aber das macht nichts mit mir. Die Schnelligkeit nervt mich. Auch die klassische Vorhersehbarkeit. In der ersten Folge ist man natürlich vor allem schlecht gelaunt, weil nicht genug Geld ist hier für die Notaufnahme. Alle sind unterbearbeitet. I get it. Ich weiß, das ist auch, das stimmt auch. Und das ist ganz furchtbar in Krankenhäusern und so. Aber, ich habe das Gefühl, innerhalb einer Krankenhausserie gerät man halt an so ein paar Grenzen, über die man dann nicht hinauskommt, weil man in einem Krankenhaus ist. Deswegen sind es immer die gleichen Probleme und die finde ich da jetzt auch nicht besonders interessant angefasst. Viele Sachen sind ja immer das Gleiche, aber das ist mir nicht emotional genug oder nicht lustig genug und es ist rappelschnell. Ich kann auch diesen... es ist erst eine Stunde vergangen. Nicht so viel abgewinnen in so einem Zusammenhang. Ich hätte mir gewünscht, dass es abgeschlossene Fälle sind, sodass ich wenigstens einen Dramabogen pro Folge habe, wo ich denke, huch, das passiert jetzt. Oh nein, Gott sei Dank. Das ist einfach nur eine Notaufnahme. Und das ist, warum finden die Leute das so super geil? Was habe ich nicht gepeilt so richtig?
Also das weiß ich nicht. Ich würde mal damit anfangen, wie ich das finde. Okay.
Ja, gerne. Ja, gerne. Das erklärt es ja vielleicht sogar.
Also ich finde das nicht schlecht. Ich habe 4 Folgen gesehen und irgendwann war ich auch so, dass ich dachte, ich habe auch Lust, das weiter zu gucken. Ich weiß aber andererseits auch nicht so richtig, warum guckt man so eine Krankenhausserie. Weil selbst ich, der ich jetzt nicht Emergency Room, wer weiß wie viele Staffeln oder so gesehen habe, diese Versatzstücke irgendwie erkenne. Und diese Geschäftsführerin oder sowas, die auch in der ersten Folge gleich auftaucht, die so aufs Geld achten muss und die dann Dr. Robbie so einen Vortrag hält von, er muss jetzt aber mehr Geld dran schaffen. Das kenne ich so auch aus Nurse Jackie. Also diese Versatzstücke, überall. Diese Rolle.
Grey's Anatomy.
Ja, also ich weiß auch nicht, warum sie das machen, weil es bräuchte es an der Stelle, diese Dialoge bräuchte es nicht, weil du kriegst es auch so mit, dass das alles knapp ist. Die ganze Zeit handelt es davon, oh, wir haben nicht genug Betten, wir müssen schauen. Die sitzen die ganze Zeit in der, also der Wartebereich ist wie so ein Kriegszone im Grunde. Du siehst an jeder Stelle, wie krass ausgestattet die sind. Da brauche ich nicht zwischendurch noch einen Dialog mit der strengen Geschäftsführerin, die sagt, oh, wir müssen aber gucken, dass wir hier irgendwie die Patienten... Also es ist ja, unnötig.
Ja, das meine ich.
Also ich bin jetzt bei den Sachen, nämlich so, irgendwie hat es mich trotzdem gekriegt. Was ganz merkwürdig ist, es wird krass Fachsprache geredet. Du bist so minutenlang dabei, wie die Zahlen und Begriffe und Abkürzungen und irgendwas runterrattern. Ich habe zwischendurch gedacht, ob ich es auf Deutsch umschalte, weil ich es dann vielleicht besser verstehe. Nein.
Du hast auf Englisch gesehen, es gibt keinen Grund, Fachsendungen wie diese Mafia-Geschichte, Sopranos, Sachen mit kompliziertem Vokabular gucke ich nie auf Englisch.
Doch, natürlich gucke ich das auf Englisch, weil ich sonst schon genau merke, dass die ganze Atmosphäre vom Ton nicht stimmt. Dass du merkst, dass stehen Leute in irgendeinem, das klingt nie wie das, wie so, nee, ich will das immer im Original sehen. An der Stelle hat mir das Deutsche aber auch nichts geholfen. Und ich war am Anfang so ein bisschen abgeturnt, weil ich dachte, muss ich nicht ansatzweise mitkriegen, was jetzt das medizinische Problem ist, anstatt wirklich minutenlang zuzugucken, wie die sich Begriffe zuwerfen, von denen ich nichts verstehe. Und ich habe irgendwann mich so darauf eingelassen und kapiert, dass du das tatsächlich nicht im Detail verstehen musst. Du bist so dabei und das ist irgendwie auch der Reiz, dass das womöglich ziemlich echt ist. Und die eigentlichen Dramen kriegt man natürlich trotzdem mit, dass dann irgendwas schiefgelaufen ist. Du hast kein, oder ich zumindest, habe keine Chance zu ahnen, was denn da jetzt der Fehler war. Aber das eigentliche Drama ist halt, Schwester A hat einen Fehler gemacht, Arzt B hätte das verhindern können und sowas. Also ich habe irgendwann kapiert, dass du das nicht verstehen musst, um diese Serie trotzdem zu genießen. Und dann fand ich es irgendwann...
Oh, warte, ich möchte kurz ein Lob aussprechen. Ja. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil ich diesen Stress kenne, auch dieses, entweder muss ich jetzt richtig krass aufpassen, weil ich sonst ja nicht weiß, wie viel Milligramm Epoxy pro Blut zu viel ist oder zu wenig. Und ich kenne das aus meinem normalen Leben übrigens, dass man sich manchmal daran einfach, es ist, wie es ist, es macht den Kohl nicht fett und so weiter und so fort. Und genau wie du sagst, ist doch wurscht, die wollen ja gar nicht, dass wir wissen, was Promethazin ist, wobei, wenn ich eins weiß, dann was Promethazin ist, sondern dass, genau, unterm Strich geht es darum, dass Schwester A was falsch gemacht hat. Und das ist ja eine gute Herangehensweise, die ich mir mal merken will, für wenn mir das wieder passiert, dass ich nicht sofort denke, okay, ich verstehe es nicht, dann muss ich ausschalten, sondern ob man mal guckt, auch bei Mafiasprache und so, ob man trotzdem ungefähr das, den Bösen erkennt. Also super cool. Wollte ich nur sagen.
Und dann hat es mich irgendwann doch reingezogen, weil es dann doch so viele Fälle sind, auch in dem, dass du nie weißt, welcher Fall ist jetzt als nächstes wieder akut, dieser Grundstresslevel, den es vermittelt. Das hat so ein bisschen, es ist ganz anders als The Bear. Außer, dass es halt auch schafft, finde ich, einen selber zu stressen. Also das kann man natürlich auch furchtbar finden. Aber ich finde, es hat offensichtlich das Ziel, dass man selber auch spürt, diese totale Überforderung. Und du bist an einem Fall dran, aber der zweite ist schon wieder, und im dritten musst du dich auch kümmern, und der vierte schreit dir von hinten irgendwie rein. Und dann gibt es irgendwann, nehmen sie auch so ein bisschen Tempo mal raus zwischendurch, und es gibt wirklich so interessante Sachen, weiß ich jetzt nicht, es ist auch nicht so wahnsinnig innovativ, aber wo es dann wirklich drum geht, so ein alter Mann, der eingeliefert wird und wo irgendwie klar ist, der wird wahrscheinlich sterben. Man kann aber alles Mögliche noch machen. Und seine Kinder sind da und sagen, wir wollen aber alles Mögliche noch machen. Und eigentlich ist klar, dass es nur darum geht, macht man dem jetzt das Sterben leicht oder macht man es ihm schwer dadurch, dass man ihn noch künstlich am Leben erhält. Den Konflikt hat man bestimmt 1000 von diesen Serien gesehen. Das ist aber ganz schön, weil der sich halt dann über 3-4 Folgen hinzieht und immer wieder so aufploppt. Und das irgendwie hat's mich, ich mochte es dann ganz gern.
Ja.
Und dann, ich gucke auch gerne Dr. Zombie zu, wenn ich ehrlich bin.
Ja, der ist niedlich, aber also mir fehlt komplett die Emotion. Komplett. Mir ist das viel zu klassisch. Ich brauche irgendwas. Ich brauche einen Dr. House, der schlechte Laune hat oder ungerecht ist oder lustig ist. Ich brauche Meredith Grey oder eine Izzy oder eine Jackie oder irgendjemand, der mich berührt, dass ich denke, boah, dein Job ist anstrengend und kompliziert, aber ich bleib trotzdem dabei, weil du so süß bist. Das ist einfach wie einem Steuerberater beim Steuerberaten zu gucken für mich, und das stört mich. Ich will, dass ich... Der ist nicht heiß genug, der ist nicht weird genug, der ist nicht lustig genug. Und alle anderen glaube ich auch nicht, weil ich dann relativ schnell auch nicht mehr hingeguckt habe. Und wie oft dann da, ich finde den Humor auch nicht so lustig. Dann fallen all die Assistenzärzte regelmäßig um. Really? Wenn ihr da schon stehen dürft in der Notaufnahme, dann seid ihr doch schon durch diverse Leichen gegangen bei der Ausbildung. Also ich nicht, dass ich da Ahnung von hätte, aber es ist mir zu... Und es stresst mich, genau wie du sagst. Kann ich den gar nicht vorwerfen, weil das ist ja, finde ich, wirklich eine echte Kunst auch, das zu machen. Das ist eine Emotion auslösen bei uns. Ist jetzt nur nicht die ich gerne ausgelöst haben möchte. Und das will ich nicht. Ich will nicht im Bett liegen und Stress gucken. Vielleicht ist es das auch.
Also ich glaube, es lohnt, ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir geholfen hätte, aber ich glaube, es lohnt sich ein bisschen dran zu bleiben, weil die Figuren kommen einem näher. Es gibt schon ein bisschen, Comedy ist nicht ihr Hauptding, aber es gibt schon immer ein paar ganz niedliche Szenen. Es gibt so ein bisschen Romantik auch zwischen der einen Ärztin und Dr. Robbie. Da ist offensichtlich irgendwas und sie
natürlich
ist schwanger, aber wahrscheinlich nicht von ihm oder vielleicht gerade von ihm. Das weiß man alles noch nicht. Aber das ist halt auch, dafür ist halt keine Zeit in so einer Notaufnahme für diese Romantik, Sarah, und für Comedy.
Für Liebe. Ja, aber das ist vielleicht übrigens auch ein bisschen das Problem, fällt mir gerade ein, wenn das alles nur ein Tag ist, wie viel kann passieren an Fällen? In der Notaufnahme kann eine Menge passieren an einem Tag. Aber in so einem Leben, in Emotionen und so, das merke ich jetzt erst, dass das ja, da ist ja auch da, ist gar kein Spielraum für eine schöne Geschichte, wenn wir nur von 15 Stunden reden, die immerhin im Hauptjob Notaufnahme, hier liegen überall Beine rum, gelöst werden müssen. Kein Wunder, dass da keine richtige Emotion aufgebaut werden kann, auch zwischen den Charakteren ja nicht. Deswegen bin ich erst recht raus. Geil.
Okay, also ich würde es durchaus empfehlen, wenn man Lust hat auf Krankenhausserien und auf Dr. Robbie.
Ja, auf HBO Max, was man ja eh mal ausprobieren kann vielleicht. Also wir machen es jetzt auf jeden Fall und tauschen es gegen Wow. Sorry, Wow. Weiter geht's mit Temptation Island VIP, die 6. Staffel übrigens, läuft auf Plus. Und wurde vorgeschlagen von Stefan, vor allem, weil in deinem TikTok der Teufel los war. Und wenn bei TikTok der Teufel los ist, dann müssen wir auch reingucken. Das ist die erste Staffel, die ich von alleine nicht geguckt hätte, weil ich es nicht so richtig mitbekommen habe. Und das Spezielle an dieser Staffel ist, muss man ja sagen, ich weiß schon nicht mehr, wie alle anderen heißen, aber Alex und seine Freundin...
Vanessa!
Ja, habe ich doch gesagt, Vanessa.
Wir haben
Alex und Vanessa, die vor ein paar Jahren...
Sorry, wir haben ein kleines Delay. Wenn ich dich so anschreie, dann hattest du mir das vorher...
Ah, dann ist es Delay anschreien. Easy. Ich habe so ein spezielles Fell mir wachsen lassen für dich. Ah, der schreit schon wieder, der meint es nicht so. Ciao. Genau, das ist ein bisschen der Deal. Der Alex hat da vor 3 Jahren seine Freundin ordentlich betrogen mit einer Verführerin und die ist jetzt seine Freundin und das ist der Clou, dass die jetzt zusammen ihre Beziehung nochmal bei Temptation Island, stimmt's, testen.
Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich einmal ganz kurz das Konzept der Sendung erklären.
Das wäre jetzt gekommen, aber ich wollte nochmal sagen, warum wir es gucken. Denn der ist da, der ist ein Schreier und ein Arsch und alles augenscheinlich hat er sich vielleicht wieder daneben benommen. Das Konzept ist im Grunde, 4 Paare kommen auf eine Insel, werden voneinander getrennt und mit Partnern des anderen Geschlechtes in einer, jeweils in eine Villa gesendet, um die Treue zu testen, im Grunde. Da sind dann also eben die sogenannten Verführer oder Verführerinnen, deren Hauptberuf es ist, die irgendwie zu knacken und untreu machen zu lassen. Und regelmäßig wird man an einem Lagerfeuer mit einer Moderatorin, in diesem Fall eine Neumoderatorin, nämlich Janine Ullmann, aufgeklärt, über was in der anderen Villa aufgeht. Also im Grunde, wenn man mal ehrlich ist, geht es darum, ordentlich Stress zu schüren und Eifersuchten zu schüren und so. Basiert auf einem amerikanischen Original, was ich richtig gut finde, weil es ganz anders ist als das hier. Haben wir schon mal drüber gesprochen, oder? Kann ich ja gleich nochmal was dazu sagen, warum ich das mag. Oder kann ich mal ganz kurz sagen, in Amerika geht es tatsächlich mehr darum, dass man in eine Villa mit Singles kommt und da Menschen kennenlernen kann, die Single sind, die die Liebe suchen und so weiter und so fort. Und in Deutschland hat man das, und das wird da in Amerika geil auch immer so benannt. Passt auf, da sind Menschen, die auch die Liebe suchen. Und in Deutschland haben, ich weiß nicht, ob die dazu übergegangen sind oder ob das schon immer war, ist der Deal einfach, Mädchen, die bereit sind, auch im Notfall zu vögeln mit jemandem, was ich nicht judge, finde ich vollkommen fein, aber da ist es ein Sport. Wir holen Frauen, die bereit sind, so, und das ist und eine Männer. Ganz andere Hausnummer. Bitte?
Und Männer für die Frauen.
Ja, natürlich, genau. Aber wobei die Männer, auch weil sie es mit Frauen zu tun haben, ganz anders drauf sind als die Frauen, die Männer rumkriegen sollen. Kann man auch nochmal drüber reden. Und das nehme ich der Sendung so ein bisschen übel, weil oft ist in Amerika nichts cooler, aber die da schon. Also das ist der Deal. Hoffentlich geht jemand fremd. Wir können denen das am Lagerfeuer zeigen. Hoffentlich wird geschrien und geweint. Das würde ich behaupten wollen, ist das Konzept. Wir sind dieses Mal auf Kreta. Ich weiß nicht, ob das immer so ist oder nicht. Genau, neue Moderatorin. Das wurde anfangs von Angela Fingererben moderiert, was super verstörend war. Dann von Lola Weipert, die ich toll fand. Und jetzt von Janine Reinhardt. Kann man ja nochmal drüber reden, wo ich denke, ja, hätte ich nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Und es geht tatsächlich hoch her, weshalb TikTok sich doll aufgeregt hat, pipapo. Wie findest du es denn, Stefan? Du guckst es eigentlich gar nicht.
Nee.
Und jetzt also, nur wegen TikTok, ne?
Also, die große Aufregung war, also Alex ist ein Arsch und redet schlecht über Vanessa. Und der ganz große Clou diesmal war, dass Alex besonders schlecht über Vanessa redet, wenn er denkt, dass die Kameras aus sind. Und die Kameras waren zwar teilweise aus, aber nicht alle. Und man hat ihn halt damit so richtig reingelegt, dass man die krassen Geschichten, wo er auch am Ende selber sagt, also die anderen Jungs sagen also, ey, red mal nicht so schlecht. Und Alex sagt, das ist doch egal, Kameras sind doch aus, kann ja nichts passieren. Und das ist so, glaube ich, der eine große Clou, dass Alex da richtig, man könnte jetzt sagen, reingelegt wurde oder das aufgedeckt wurde, wie schlecht er über seine Verlobte redet. Und Alex ist eben...
Das war diese große TikTok-Geschichte.
Genau, die Szene, genau, ne? Genau. Und dann die ganzen Dramen am Lagerfeuer. Ich habe diesmal auch, ich kann auf gar keinen Fall, könnte ich davon eine ganze Staffel gucken, aber ich habe die letzten beiden Folgen und das Wiedersehen geguckt und das reicht komplett. Ich kann das jedem, der einen Eindruck davon haben will, ohne da jetzt zu viel Lebenszeit zu investieren. Die Schlüsselszenen werden eh alle so oft wiederholt und alle wieder gezeigt und nochmal am Lagerfeuer, nochmal uns gezeigt und nochmal den anderen gezeigt. Also meine Empfehlung, guckt einfach die letzten beiden Folgen. Und es ist... Ich finde es wirklich faszinierend, wie fremd diese Welt für mich ist. Also nicht nur, was das, was insbesondere, nein, die Frauen, ich wollte gerade sagen, insbesondere die Männer sind Arschlöcher. Also wie, das ist so eine, für mich so eine ganz, ganz edle Version vom Sommerhaus der Stars. Es hat nichts von diesem ranzigen, also es ist alles toll und alle machen sich, sind super geschminkt und wahnsinnig aufgetakelt. Aber im Grunde hast du diese gleiche Situation, dass Paare, die es eigentlich besser wissen sollten, dumme Dinge machen.
Aha.
Und dann schlecht irgendwie übereinander reden. Und also ich finde dann Alex zu sehen und Vanessa, es ist irgendwie verstörend. Und also ich muss vielleicht noch ein Beispiel sagen, was ich an dem ganzen Konzept so krass finde. Also die Idee ist, dass die verführt werden soll. Das ist ein Test ihrer jeweiligen Beziehung sein soll. Es gibt auch ganz blöde Sprüche, die Janine Ullmann dann irgendwie immer sagen muss. Und sagt, ihr seid hier hingekommen, um eure Beziehung auf ein neues... Das steht wahrscheinlich so ein Moderationstext, der jedes Mal auf der Karte steht und der immer kommt.
Ja, einmal kurz, niemand muss den Text sagen, der ihm geschrieben wird. Will ich nur kurz mal einwerfen bei all dem Schissel, der da einen Satz... reden wir gleich drüber. Ja.
Das heißt, das ist eh schon die Voraussetzung. Und es wird natürlich alles dafür gemacht, die kriegen viel Alkohol, dann gibt es irgendwelche Spiele, dann werden die Männer so angetanzt von den Frauen, die dann ihre Hintern so in den Schoß von den Männern schubbern. Es ist alles krass.
Trockenbumsen nennt man das.
Ja, es ist alles krass sexualisiert. Und was mich wirklich verblüfft, ist das Maß. Also an welcher Stelle dann die jeweiligen Partner schon ausrasten. Der eine, Marvin und Melissa, sind auch so ein Paar. Marvin ist komplett ausgerastet beim letzten Lagerfeuer, als er mitgekriegt hat, dass der eine Verführer von Melissa mit ihr aufs Zimmer gegangen ist. Der war mit dir im Zimmer? Allein schon die Tatsache, dass er mit dir im Zimmer gechillt hat, geht nicht klar. Oder anderer Vorwurf, du hast dich zweimal auf die Wange küssen lassen. Und ich denke so, what? Alles hier, auch die Klamotten, wie ihr euch anzieht, alles schreit so Sex. Und die rote Linie, die überschritten wird, ist schon, können wir jetzt nochmal diskutieren, hast du dich auf die Wange küssen lassen oder auf die Stirn? Das geht alles nicht in Ordnung, das geht alles nicht klar. Und das sind die völlig für mich völlig rätselhaften Sollbruchstellen von solchen Beziehungen schon.
Ja, also das Ding ist, ich gucke das ja schon eine Weile. Das ist ja eigentlich immer der Deal da. Das berührt mich schon gar nicht mehr. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass in dieser Staffel Sachen anders sind als in der Staffel davor. Zum Beispiel ist sonst eigentlich vor allem das Körperliche ein Thema, ne? Ihr hat die jetzt mit dem Verführer getanzt, wofür man als Frau da ja tatsächlich sofort aufs Maul bekommt, während man sich tatsächlich, wie die jungen Leute sagen, trockenbumsen lässt, was ich wirklich sportlich sexuell finde. Also dieses Ganze, ich verstehe, Twerken ist ein Sextanz, ich kann das nicht, aber Twerken ist auch wirklich, also let's face it, Twerken ist, wenn da nichts drüber wäre, würde man alle Eingänge in diese Frau sehen. Man weiß doch, was man damit macht. Das ist doch was anderes als Augenaufschlag oder so. Ich finde, bin schon sehr beeindruckt davon, wie heftig und natürlich dieses ganz stark Sexuelle zu Flirten gehört. Sachen, die ich in einer Beziehung früher nach einem Jahr erst gemacht hätte, werden da angezogen gemacht.
Aber es ist ja eine Show. Es geht ja genau darum. Das Ziel von dieser Show ist doch, das zu sexualisieren und die dazu zu bringen, Dinge zu tun, für die sie sich dann später rechtfertigen müssen. Das ist ja nicht normales
klar,
Flirten,
aber
was
das
da gezeigt wird.
Weiß ich. Aber nee, mit der die Selbstverständlichkeit, mit der Frauen, auch die Frauen, deren Beziehung getestet werden, wie Flirten heute über Tanzen und sich irgendwo den Hintern bewegen gesteuert wird. Oder komm, gib dir schnell einen Lapdance. Das wurde früh, da zahlst du Geld für eigentlich irgendwo. Weißt du, mit einer eben noch eine Stulle im Mund und komm, was soll's, ich tanze dich kurz an und man denkt so, oh, ich werde fast sexuell erregt, wenn ich zugucke, weil das so intime Sachen, so viel Muschi und Schwanz muss all das weggepiepst werden. Nur weil da eine Jogginghose drüber ist, macht das keinen Unterschied mehr für mich. Also das finde ich beeindruckend. Aber es geht auch für die Männer inzwischen um emotionale Sachen. Denn das Hauptbetrügen in dieser Staffel ist, Scheiße über seinen Partner zu reden. Was ich auch interessant finde, weil auch da die Männer sich nichts, also die gehen geil, als wenn es keinen Morgen gäbe. Und davon bin ich überrascht, wie stumpf Prep-Wife-mäßig, die unterwegs sind, wie sehr die so 50er-Jahre-Ehemänner sind und über ihre Frauen wirklich als Huren reden. Du siehst aus wie eine Hure. Dabei will er das eigentlich auch. Und Alter, also das stresst mich. Und wie wenig Einsicht die haben. Die sind null selbstreflektiert. Es gibt ja einen Moment, wo Marvin am Lagerfeuer sitzt und so entrüstet ist von etwas, was nicht entrüstend ist, dass er noch zu Janine sagt, stimmt's jetzt mal ganz im Ernst, da habe ich doch jetzt recht. Und ich sitze stellvertretend für alle vorm Fernseher und denke, what? In welcher Welt glaubst du, dass du jetzt noch Janine Ullmann dazu kriegst, zu sagen, stimmt, Marvin? Und das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Scheiß auf den Sex, aber wie, ich dachte, die sind weiter inzwischen. Dachte ich wirklich, dass man nicht mehr sagt, einer liebt immer mehr. Wenn die Frau nicht mehr liebt, dann ist doch klar, dass die Frauen immer mehr lieben. What? Das ist doch gruselig.
Ja, wobei ich glaube, das fällt da gar nicht so auf, weil Alex da in so einer ganz eigenen Liga nochmal ist. Also der große Aufreger bei Alex ist halt auch, dass er über Vanessa sagt, sie schläft nicht oft genug mit ihm. Selbst als er ihren Hochzeitsantrag gemacht hat und alles extra schön und romantisch für sie gemacht hat, wollte sie nicht mit ihm schlafen. Also der ist nochmal in so einer eigenen Liga von Männerbild, Frauenbild, Beziehungsbild.
Aber Marvin auch. Ja. Marvin auch. Und der Dritte vielleicht noch zur Hälfte auch. Also die haben sich gegenseitig krass bestätigt in diesem, was? Die hat gesagt, dass du keine Rechnung zahlst oder was auch immer. Ich finde die richtig toxisch untereinander, auch die Männer, wie die sich gegenseitig hochballern. Das geht echt nicht. Der hat die angeguckt. What? Und also ich finde, was auch nicht geht daran, also ich habe ganz andere Probleme damit. Ich finde das super gruselig. Und ich finde erstaunlich, dass niemand über das Aggressionspotenzial von Marvin spricht. Wie oft der in Sachen reinschlägt, der schlägt nicht in Menschen rein. Aber bei Mathsaw Australien gab es dafür eine Abmahnung, dass ein Typ vor einer Frau oder überhaupt vor Menschen ein Hauen andeutet. Dieses ganze, ich muss aufstehen, wenn ich jetzt nicht sofort in meine Hand haue. Das ist kein Verhalten, was man akzeptieren kann. Das ist Aggression, das macht einem Angst, das geht nicht, nur weil man keinen Menschen trifft. Und es wird zu keinem Zeitpunkt von Janine Ullmann, außer in so dreckseinzelnen Sätzen, ja, aber Alkohol ist jetzt auch keine Lösung. Ich denke, das ist das geringste Problem an allem hier. Niemand korrigiert das. Und das finde ich gruselig. Ich finde, man hat die Aufgabe als, daran ist Janine nicht schuld, denn die hat einen Job da zu erledigen. Aber das ist die Aufgabe, sehr wohl das in irgendeiner Form einzuordnen. Und ja, Janine Ullmann hat zwischendurch einmal geweint und das macht auch das, ich davon berührt werde und denke, oh Mann, Maus, dann ist da sicher viel Energie, I get it. Ich kenne die auch nicht persönlich, ich kann die nur nicht leiden, aber den Job, den sie macht, der ist nicht gut. Du kannst nicht da sitzen und einfach nur dieses, huch, hier ist aber viel los, Gesicht haben, wenn sowas passiert. Ich finde, man hat die Verantwortung, was zu machen. Und das hat Lola, auch wenn die mir auf den Sack gegangen ist gegen Ende, mehr gemacht. Und das finde ich gefährlich, dass keiner sagt, wow, nein, mein Freund.
Naja, aber es wäre, also ich weiß, ich sag nicht, dass du Unrecht hast, aber es wäre auch ein bisschen bigott, weil es ist natürlich auch alles drauf angelegt. Also es werden ja Leute da auch eingeladen, die dieses Aggressionspotenzial haben. Also die ganzen Sendungen sind ja, ermutigen das ja im Grunde und ziehen dann irgendwo eine Grenze. Also ich kriege auch in meinem TikTok gerade angezeigt die krassesten Szenen aus Germany Shore, was das Ganze ja nochmal hoch 10 ist. Ich weiß nicht, ob du das auch guckst. Mhm. Das ist ja nochmal viel, 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 viel krasser. Und da ist dann beim Wiedersehen sind dann zwei von den Männern irgendwie aufeinander losgegangen und die Moderatorin, die ein komplett absurdes, pinkfarbenes Gummibrüste irgendwas Kleid anhatte, musste in diesem wirklich bizarren Clown-Kostüm, sag ich jetzt mal, musste den beiden Männern sagen, ihr geht jetzt sofort nach Hause. Also es ist so ein bisschen, also natürlich gibt es Grenzen. Ich will es jetzt auch nicht wirklich verteidigen, aber so ein ganz bisschen kann ich es nachvollziehen, dass die für diese aggressiven Männer dann auch überraschend kommen, wenn alles irgendwie so, eigentlich wirst du dafür dann auch eingeladen, weil du dieses Aggressionspotenzial hast und dann ist der eine Schritt dann der eine zu viel und dann wirst du rausgeschmissen. Nochmal, ich will das nicht verteidigen.
Ja, aber das wissen die doch nicht. So ein Marvin weiß doch nicht, dass der eingeladen wird. Vielleicht, weil er ein Arsch ist, aber der fühlte sich ja wahnsinnig im Recht da. Also das denke ich nicht, dass der denkt, ihr wolltet doch, dass ich mit Fäusten haue. Ich finde, man muss da Grenzen aufsetzen und ich finde, leider, weißt du, als ich letzte Folge gesagt habe, oh Janine, die kann ich nicht leiden, du meintest, oh, ich finde die gar nicht so schlecht, dann dachte ich kurz, oh Sarah, du musst dich auch mal entspannen, guck dir das auch nochmal neutral an, nur weil die früher doof war zu dir, die war auch unsicher und 20, was weiß ich weiß doch gar nicht, wie es der heute geht, ob die ein super cooler Mensch ist oder eine gute Moderatorin und habe dann danach gesucht und das geht nicht, die ist zu alt dafür und die hat zu sehr genau das, was sie dann eigentlich auch süß macht, die kapiert das nicht, die ist weiter, die ist so alt wie ich, die hat schon geheiratet in der Zwischenzeit, die sitzt da und versteht genauso wenig wie ich, das, was die Kacke soll. Und das ist der Moment, wo ich denke, bitte sei dann nicht da. Denn das war das Problem mit Angela Fingererben, dass man dachte, die sitzt da, sieht ihre eigenen Kinder da drin und wird traurig. Und das Tolle an Lola war, dass die mit denen auf Augenhöhe ist und dass die deswegen auch Sachen sagen kann wie, Alter, du bist toxisch oder was auch immer. Janine sitzt einfach da und ab jetzt denke ich immer, dass die vielleicht gleich nochmal anfängt zu weinen. Wenn schon eine alte Frau wie ich, nicht, dass sie alt ist, aber wir sind nicht mehr diese 20, dann, wenn die das moderieren soll, erwarte ich, dass diese Lebenserfahrung damit reinkommt, dass die irgendetwas sagt wie, kannst du aber nicht verstehen, das, sondern sie sitzt da und wirft zwar kein Öl ins Feuer, aber sie sieht beim Brennen zu und das finde ich unmoralisch und eklig.
Nee, das finde ich nicht, weil die ganze Sendung das ja will. Die ganze
Nicht von Janine, sondern von der, entschuldige nur ganz kurz, Janines einziger Einfluss darauf ist, sich darauf einzulassen, das finde ich auch falsch, aber den Job, den sie ja macht, der hängt davon ab, was die Sendung will und das finde ich falsch.
Ja, aber das ist halt das Konzept der Sendung. Ich habe das Gefühl, ich möchte Janines Moderationsleistung da jetzt auch ein bisschen relativieren. Die hat halt offensichtlich die Aufgabe, da zu sitzen und da einfach dekorativ in übermäßig geschminkt, wie alle anderen auch, sehr, sehr aufreizend angezogen zu sitzen und die Fragen zu stellen. So, Vanessa, wie siehst du das denn? Und Alex, wie war dein Blick da drauf? Also das ist halt auch, sie hat offensichtlich, so nehme ich das wahr, dass das auch der Auftrag war, nicht die Rolle, da wirklich zu interagieren, sondern die Dinge abzufragen, die irgendwie vereinbar waren. Ansonsten, dass man sie immer wieder dazwischen schneiden kann, wenn man einen Zwischenschnitt braucht, dann sieht man immer wieder ihr Gesicht. Das könnte im Zweifel auch jedes Mal wieder die gleiche Szene sein. Vielleicht hat man es einmal gefilmt und nimmt jedes Mal, weil es passiert da auch nicht irgendwie was. Ich glaube,
aber das macht es nicht besser für mich. Ja, aber das macht mich dann auch wütend auf Janine, weil das ist nicht der Moment, vielleicht bin ich zu sehr Gerechtigkeit und so, aber wenn das dein Job ist, weil ich habe die Vermutung auch, es gibt so Momente, wo man richtig sieht, dass sie vielleicht sogar was sagen will, aber dass das gar nicht erwünscht ist, aber es gibt auch Momente, in denen ihre Stimme aus dem Off reingeschnitten wird ans Lagerfeuer, weil sie eben gar nichts sagt und man so versucht so zu tun, als hätte sie das gerade wirklich gesagt und das ist doch dann auch nicht cool von ihr, so einen Job sollte man nicht nehmen, aber gut, es steht mir dann auch nicht ich finde das gefährlich, wenn sie selber, entschuldige, ich habe es wirklich gleich, aber wenn sie das so krass findet, dass sie sogar selber weinen muss, was ich ja vollkommen glaube und ich finde es super hässlich, dass sie es reingeschnitten haben, aber ich finde es gut für mich, damit ich nochmal sortiert werde und denke, okay, die ist auch nur ein Mädchen. Wenn so viele Gefühle da sind, weil die weinte ja, weil ihr das so leid tut und so, dann verstehe ich nicht, wie man einen Job machen kann, indem man das nicht sagen darf, indem man nicht Anwalt für jemanden sein darf und sagen kann, ey, hier setze ich als Mensch und Moderator an der Grenze, das ist zu viel. Oder aufstehen und jemanden drücken. Die ist im Grunde Kathi Hummels 2.0 und das ist scheiße, mit einem toten Gesicht da zu sitzen und sich den toxischsten Dreck, ich wette, das nehmen wir jetzt wieder als Insta-Video und dann kriege ich alle Hass-E-Mails von Leuten, die Janine Reinhardt lieben.
Wir nehmen das als
Insta. Ich bin wütend und ich habe Angst. Nein, entschuldige, ich habe mich reingesteigert. Ich weiß auch vollkommen, was du meinst, aber mich ärgert dieser Konflikt. Mich ärgert es, weil ich Moderatorin bin und denke, nee, das finde ich falsch.
Ich wollte noch was sagen, was ich interessant daran finde, an dieser extrem fremden Welt, in die ich da reingucke, von Menschen, die sich verhalten und reden miteinander, was mir ich habe überhaupt keine Bezugspunkte dazu. Und ich finde es dann faszinierend, das zu sehen, was die für Dinge miteinander verhandeln. Ein großes Thema ist auch das, was du vorhin angedeutet hast, wie traditionell diese Männer irgendwie noch sind. Mhm. Eine der schlimmsten Sachen, die Frauen sagen konnten, waren, dass sie mehr verdienen als der Mann. Das hat die zuverlässig auf die Palme gebracht. Das geht gar nicht.
Und dass man in 20 Sekunden gekommen ist, was vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen war, denn das war sehr wohl, da ging es gar nicht um den Dude, aber können wir gleich reden.
Und dieses andere Thema, ich glaube, das sind Marvin und Melissa. Melissa ist halt OnlyFans-Model. Und ich finde es wirklich so als eine soziologische Studie interessant zu sehen, wie schwer sich Marvin damit tut, obwohl er es gleichzeitig total geil findet. Der findet es super, dass seine Freundin so aussieht, dass die das alles machen kann. Und gleichzeitig findet er es, er trägt es natürlich nicht, dass sie es für andere Männer gegen Geld macht und anscheinend, kannst ja nicht beurteilen, aber damit richtig gut Geld verdient. Und das finde ich irgendwie, das sehe ich mit so einem gewissen wissenschaftlichen Interesse, was das, diese sehr speziellen Beziehungskonstellationen in dieser furchtbaren Influencer-Welt, gleichzeitig ist das ja auch fast eine Warnung an jeden, sich da einzulassen, wenn das alles, wir haben jetzt noch gar nicht darüber geredet, das ist ja alles hinterher weitergegangen, auch nach der letzten Sendung, nach dem großen Wiedersehen. Diese ganzen Konflikte.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Okay.
Ich darf noch nicht gespoilert werden.
Ich habe 13,
glaube ich.
Ich spoilere gar nichts. Aber selbst nach dieser Sendung wird das ja noch weiter in deren ganzen Instagram-Feeds weiter verhandelt und weiter gestritten und noch irgendwie. Und die ganze Zeit in dieser Weise öffentlich zu leben, es ist so unattraktiv. Man könnte mir gar nicht so viel Geld dafür zahlen, dass ich das alles tun wollte. Eine Sache muss ich kurz noch sagen, wenn du es noch nicht gesehen hast, zu dem großen Wiedersehen. Die sind ja da auf Kreta, wie gesagt, alle krass geschminkt und es ist ja wirklich so die Vorgabe, macht euch so Unfassbar schön, wie es irgendwie nur geht. Und die sitzen dann halt beim großen Wiedersehen, sitzen die in so einem grell ausgeleuchteten RTL-Studio. Und dann siehst du plötzlich diese zentimeterdicke Schminke, was da auf Kreta funktioniert. Ich finde, das ist alles nicht mein Stil. Aber die sehen nach so gewissen Schönheitsidealen, sehen die halt top aus, wie die dann in dieser Arena auf Kreta oder was mit Fackeln und so sitzen. Aber in diesem grellen Studiolicht vom RTL-Studio siehst du wirklich zentimeterdick diese Schminke. Es ist nicht so schön.
Das ist, weil du jetzt durch meine Ahnung von Skincare und meine sehr gute Ausleuchtung bist du einfach das perfekt geschminkte Gesicht gewöhnt, weil das war ja immer mein Anspruch. Schöne, natürliche Haut schminken, nicht so einfach. Wissen die auch nicht, ist auch nicht deren Auftrag. Aber du bist jetzt halt verwöhnt von einem guten Glowy-Tag, Clean-Girl-Look, weißt ja schon, muss ich dir nicht erzählen.
Das ist eh das Problem bei mir, dass ich so verwöhnt bin von dir, dass ich mit anderen Menschen eigentlich gar nicht mehr reden kann.
Oh, das ist ein super schönes Kompliment, ehrlich gesagt. Das ist wirklich ein schönes Kompliment. Ja. Du hast es wenigstens zur Hälfte ernst gemeint, ein bisschen, stimmt's?
Ein Drittel,
aber I take it. Pass auf, on a lighter note, wo wir gerade bei Make-up sind, habe ich Bock drauf zu achten, denn ich bin auch so ein Make-up-Nazi inzwischen. Ich gucke ja auch Sachen und während die über ihre schlimme Kindheit reden, sage ich Sachen wie, der Bronzer ist an der falschen Stelle. Ich bin wirklich, und der ist oft an der falschen Stelle übrigens.
Ich habe da überhaupt keine Ahnung Sachen, von. Das heißt, wenn mir das so krass auffällt, ist das schon wirklich was schiefgelaufen.
True. Wovon ich die ganze Staffel über so schlimm abgelenkt bin, dass ich mich kaum auf was anderes konzentrieren konnte, sind diese wunderschönen korallfarbenen Decken, die Mädchen in ihrem Zimmer haben. Ja, du lachst und es ist nicht nur ein Witz, glaub mir. Ich habe da, also pass auf, die Beschreibung. Es ist eine Strickdecke, die Koralle, meine Lieblingsfarbe, korallfarben gestrickt ist und dann noch eine gestrickte Rüsche, keine Fransen, sondern Rüschen, in Lachsfarben drumherum haben. Das gibt's auch noch als Kissen und ich habe die ganze erste Folge gar nicht hingeguckt, weil ich das im Internet suchen musste, weil ich das haben möchte. Und dann stellte sich raus, das ist von West Wing. Ich kenne das nicht, aber ich glaube, das ist so ein geiler Online-Möbelladen, der ein bisschen teuer ist und super geilen Scheiß hat. Und es ist überall ausverkauft, weil ich erst jetzt angefangen habe, das zu gucken. Und jetzt möchte ich den Leuten sagen, wenn ihr diese Decke, ich habe vergessen, wie die heißt, aber wenn ihr die zufällig gekauft habt, die habt 80 Euro kostet die Decke und 40 Euro das Kissen. Ich wäre bereit, euch das, auch wenn das gebraucht ist, abzukaufen. Ich möchte diese Decke haben von West Wing, korallfarben mit Rüschen. Bitte googelt selber, falls ihr die habt, bitte gebt mir die. Ich kann nicht mehr als den Originalpreis zahlen, aber ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf. Und die tragen die bei jedem Scheiß. Beim Lagerfeuer, jetzt bin ich auf dem Klo. Ich bin nur mal kurz Essen holen. Dauernd hat jemand diese Decke um. Ich will die haben und ich bin natürlich doof, dass ich jetzt so viele Sachen über Janine gesagt habe, weil das wäre vielleicht meine Möglichkeit gewesen, eine meiner berühmten Instagram-Direktnachrichten, Sprachnachrichten zu schicken, zu sagen, hi Janine, wir haben uns ja seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Ich mochte dich immer super gerne. Hast du so eine Decke für mich? Habe ich verkackt jetzt.
Aber du würdest auch so eine Decke, so eine Originaldecke nehmen. Also du glaubst nicht, dass da irgendwelche
Körpersäfte oder
sowas drin sind.
Ich habe sogar überlegt, ob Anne genug Einfluss, weil die ja bei, nicht nur bei uns im Archiv, sondern auch bei RTL Plus im Archiv ist, ob Anne jemanden, wobei vielleicht tatsächlich, Anne, kann ich so eine Decke und so ein Kissen haben? Ich zahle das Geld, es kann auch Sperma drauf sein, ich habe eine Waschmaschine. Gute Idee, Stefan, gute Idee. Wer immer zuhört, ich brauche so eine Decke, die kann auch original sein. Und auch das Kissen will ich, ehrlich gesagt. Danke, ciao.
Ich würde dann dieses als Insta-Reel nehmen.
Ja, bitte, danke. Super schlau. I love you.
So,
wir haben schon wieder viel gelabert und wir sind.
Wir gehen
ich mache es im Ultrabereich ehrlich gesagt kurz. Wir hören uns alle nächste Woche. Wir sagen danke an.
Oh. Mach du.
Nein?
Nein, Ritu, mach ruhig du die Abmoderation.
Ja, quit playing games with my heart. Wir danken Lennart und Billy einfach, weil die da sind und zu unserem Team gehören und wir die lieb haben. Und wir danken allen Ultras, die nach wie vor alle unsere Folgen möglich machen. Und wir danken aber auch allen anderen Leuten, die zuhören, denn ihr seid unsere Familie. Wir gehen jetzt in den Darkroom, in den Ultrabereich. Ihr könnt auf www.kleinesfernsehballett.de auch Ultra werden. Da drüben stehen wir größtenteils nackig rum und haben sehr viel Spaß. Bis nächste Woche.
Bis gleich.
Stimmt's?
Ja.